Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
14. November 1672. Heute, vor 350 Jahren, starb der Mediziner Francisco Silvius. Ein Beitrag von Monika Dittrich.
Gegen Sodbrennen und Magendrücken habe er seinen Patienten einen eigens hergestellten Wacholderschnaps verordnet. Das erzählt man sich bis heute über Franciscus Silvius, weshalb er auch als Erfinder von Geneva und Gin gehandelt wird.
Das ist einfach eine Geschichte, die zu schön ist, als dass man sie einfach ausrotten könnte, aber sie ist völlig falsch,
sagt der Medizinhistoriker Michael Stolberg. Denn der Wacholderschnaps war zu jener Zeit längst erfunden und Franciscus Silvius dürfte nicht der Erste gewesen sein, der ihn als Arzneimittel einsetzte. Sein Ruf als herausragender Mediziner des 17. Jahrhunderts basiert also nicht auf der Erfindung eines alkoholischen Getränks, sondern auf seinem Engagement für eine naturwissenschaftliche Heilkunde.
Ich habe gezeigt, dass ich mich dreierlei Arten von Erfahrungswissen bediene, nämlich anatomischem, chemischem und praktischem.
Er war sicher einer der dezidiertesten Verfechter einer stark empirisch auf Beobachtung beruhenden Medizin. Die hat er weiterentwickelt und auch sicherlich vielen Studenten dann mit Nachdruck beigebracht, dass man sich vor allem auf die Beobachtung am Krankenbett verlassen muss und nicht so sehr auf die Theorien der alten Ärzte.
Franciscus Silvius kommt 1614 als Franz de Le Bouy in Hanau zur Welt. Seine Eltern sind Hugenotten. Sie hatten ihre Heimat in Südflandern wegen religiöser Verfolgung verlassen. Er studiert Medizin, wird in Basel promoviert, praktiziert und lehrt eine Weile in Amsterdam. Seinen Namen hat er da bereits, wie es in Gelehrtenkreisen verbreitet war, latinisiert, aus Boe, das vermutlich vom französischen Bois für Holz kam, macht er Silvius, abgeleitet vom lateinischen Wort Silva für Wald. 1658 wird Franciscus Silvius Professor im niederländischen Leiden, an der zu dieser Zeit besten Universität für Medizin in ganz Europa. Und dort macht Silvius von sich reden als innovativem Lehrer.
Er war der Erste, der dann wirklich auch die Studenten täglich an die Betten geführt hat mit den Patienten. Und damit konnten die Studenten nicht nur verschiedene Krankheitsbilder kennenlernen, sondern sie konnten auch wirklich den Verlauf der Krankheit Tag für Tag beobachten und natürlich damit auch besser sehen, wie eigentlich die Medikamente gewirkt haben, die Silvius verschrieben hat. Und das hatte dann auch zur Folge, dass zahllose Studenten, wirklich hunderte von Studenten nach Leiden kamen, weil sie diesen klinischen Unterricht genießen wollten.
Silvius interessiert sich aber nicht nur für die Kranken, sondern auch für die Toten.
Wenn Patienten gestorben waren, hat er sie sehr häufig seziert oder sezieren lassen, um zu schauen, welche Veränderungen hat diese spezifische Krankheit im Körper hinterlassen.
Er beschreibt anatomische Strukturen. Eine Furche des Gehirns ist nach ihm benannt. Er vermutet auch bereits richtig, dass die Bauchspeicheldrüse Verdauungssäfte produziert. Und er versteht den menschlichen Körper als chemisches Labor.
Wenn man es sozusagen kurz zusammenfassen will, war seine Grundidee, dass alle physiologischen Prozesse im menschlichen Körper auf Fermentierungen beruhen. Und er hat dann konkreter im Grunde fast alle Krankheiten darauf zurückgeführt, dass wenn alkalische Substanzen, basische Substanzen oder säurische Substanzen im Körper im Übergewicht sind, eines oder das andere, dann entstehen Krankheiten.
Viele dieser Vorstellungen seien originell gewesen, sagt Medizinhistoriker Stolberg, aber nicht immer ganz richtig.
Zum Beispiel die Idee, dass die Herzaktion dadurch entsteht, dass gallige Stoffe über die Venen ins Herz gelangen, sich dort mit saurer Lymphe vermischen und dadurch eine Aufwallung entsteht. Durch die Aufwallung dehnt sich also das Herz aus und wenn es sich dann wieder zusammenzieht, wird das Blut in die Adern geworfen. Das ist eine faszinierende Idee, aber entspricht halt doch nicht so ganz dem, was wir heute über die Herzaktion wissen.
Als Franciscus Silvius stirbt, vermutlich am Abend des 14. November 1672, ist er 58 Jahre alt und zweimal verwitwet. Er hinterlässt eine ihn verehrende Studentenschaft. Viele seiner Schüler werden später ihrerseits zu herausragenden Medizinern und Naturwissenschaftlern.